die wahrscheinlich keinen langen Nachruhm gehabt hat, jedenfalls ist sie mir nicht bekannt. The Runners, die Läufer, muss ja Englisch sein, Runners. Und die haben einen Song damals gesungen auf Englisch. Wann bekomme ich grünes Licht? Das ist so eine, man könnte sagen, ein Anruf an den für Sie noch unbekannten Gott, aber Sie haben eine Ahnung von Gott. Und es ist, man könnte sagen, eigentlich aus der Ferne von Gott doch ein Gebet hin zu ihm. Ich will daraus einige Zeilen dieses Popsongs lesen. Falls es da jemanden gibt, der mich hier unten auf der Erde sieht, dann wird's jetzt Zeit, meine Nummer zu wählen. Ich brauche deine Hilfe, wie du siehst. Schreib mir eine Zeile. Könnten wir uns mal treffen? Nimm dir etwas Zeit für mich, egal wo, bei dir oder bei mir. Aber sag mir, wann ich grünes Licht bekomme. Du da oben, schreib mir doch eine Zeile. Nenn einen Treffpunkt. Nimm dir die Zeit. Irgendwo, bei dir oder bei mir. Aber sag mir, wann ich mal grünes Licht bekomme. In der Predigt, die gleich folgt, werden wir das hören, dass Gott solche Rufe hört und die Ampel auf grün schaltet und einen Treffpunkt ausmacht, wo wir ihm begegnen können auf der Lebensreise. Als Predigtext hören wir einen Abschnitt aus dem Alten Testament, der den meisten von uns wohl bekannt sein wird, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 28, ab Vers 10. Wir stehen dazu auf. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und Gott der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Das heißt übersetzt Haus Gottes. Herr, nun segne dieses Wort für unsere Lebensreise. Amen. Liebe Gemeinde, 1, 2, 3 im Sauseschritt. Läuft die Zeit? Richtig, wir laufen mit. So sagt Wilhelm Busch. Und er hat mal wieder recht. Unser Leben ist ja kein Stillstand, sondern ein Lauf. Ein Dauerlauf. Und in den meisten Fällen auch ein langer Lauf. Eben der sogenannte sprichwörtliche Lebenslauf. Und sobald man einige Jahrzehnte dieses Lebenslauf zurückgelegt hat, weiß man es zur Genüge aus eigener Erfahrung, dieser unser Lebenslauf verläuft in einzelnen Abschnitten, in einander folgenden Lebensphasen. Und dazwischen gibt es dann je und dann in unregelmäßigen Abständen Wendepunkte. Wendepunkte, dann scheidet man von Altem und entscheidend Neues bricht an. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich die Schulzeit mit dem Abitur hinter mir hatte. Das ist ja nur fast 100 Jahre her. Aber dieses Gefühl von Freiheit. Das Alte war vorbei, diese schreckliche Schule und Mathematik und das alles, was ich nie im Leben wieder brauche, weg damit. Und die Zukunft lag vor mir. Das war so ein Wendepunkt. Es gibt auch Wendepunkte, die machen einem Angst. Da ist man traurig. Die gibt es auch zu Genüge. Aber Jakob zog aus vom Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Auch für ihn gilt jetzt vergangen, vorüber, vorbei. Was ist vergangen, vorüber und vorbei? Die Zeit im Elternhaus. Bei Vater, Mutter und Bruder. Das heißt, Jakob zog aus von Beersheba. Das heißt im Klartext, er lässt viel, viel Vertrautes zurück. Er lässt zurück seine Kindheit, seine Familie, und das wird ihm besonders schwer gefallen sein, seine Heimat, Verwandte und Freunde, all das vorbei. Und alles, was diesem jungen Mann namens Jakob vertraut war, wie gesagt, liegt hinter ihm. Und was hat er vor sich? Das heißt, er machte sich auf den Weg nach Haran. Das ist die nächste Etappe seines Lebenslaufs, seiner Lebensreise. Haran, ein Ort, viele, viele Tagesreisen entfernt. Er kennt den Namen dieses Ortes, mehr aber auch nicht, gar nichts. Nur den Namen. Es geht nach dem fernen Haran und was er noch gerade weiß, dass Verwandte dort leben sollen. Aber er kennt sie persönlich noch nicht. Aber da sollen Verwandte leben, das weiß er vom Hörensagen, das hat man ihm erzählt. Also sein Lebenslauf mündet ein auf einen Weg ins Ungewisse. Ein noch recht vages Ziel, einige Pläne sicherlich, einige Erwartungen und Hoffnungen. Aber was ist das schon? Das muss nun reichen für den langen, mutigen Weg, der vor ihm liegt. Liebe Gemeinde, das ist auch ein Bild für unsere Lebensreise, oder? Wir haben mehr oder weniger viel hinter uns. Aber was vor uns liegt, ja, wer weiß denn das so genau? Ich denke, keiner. Pläne ja, Hoffnungen, Wünsche ja. Aber was wird's? Von dem großen deutschen Schriftsteller Gerhard Hauptmann gibt es ja das Drama Michael Kramer, auf vielen Theaterbühnen oft gespielt. Da geht es um diesen Kunstmaler namens Michael Kramer, der einen hochtalentierten Sohn hat, der aber mit dem Leben nicht zurechtkommt. Die ganzen Begabungen, die er von seinem Vater, diesem Maler Michael Kramer, geerbt hat, die verschleudert dieser Sohn. Und dann stirbt er noch auf tragische Weise und da steht dieser alte Kunstprofessor Michael Kramer am Grab seines früh verstorbenen, gescheiterten Sohnes. Und dann ruft er am Grabe aus: Wo sollen wir landen? Wo treiben wir hin? Das ist es nicht und jenes ist es auch nicht. Aber was, und dann reißt er die Hände zum Himmel hoch, aber was wird's wohl sein am Ende? Ja, aber das, liebe Gemeinde, ist die Frage der Frage. Wir sagen doch auch sonst im Leben, was zuletzt kommt, gilt. Ende gut, alles gut. Und wenn das Ende nicht gut ist, ist es alles nicht gut, letztlich. Am Schluss wird abgerechnet. Aber was wird sein am Ende? Und Jakob kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Das ist keine Raststätte, sondern irgendein einsamer Ort, an dem dieser ebenso einsame Wanderer wie zufällig Halt macht, um dort die Nacht zu verbringen. Und das ist auch wieder ein Gleich. Das sind deine und meine Stationen auf unserer Lebensreise. Das sind die Haltepunkte. Hier und da machen wir kurz oder lang auf unserer Lebensreise Halt. Manchmal vielleicht zufällig. Ja, ich habe da eine Stelle bekommen in Köln. Na ja, dann bin ich da 10 Jahre gewesen. Aber dann sind meine Kinder nach Hamburg gezogen und da habe ich gedacht, ach, im Ruhestand ist ganz gut, dann ziehst du nach Hamburg. Das sind so diese Stationen, gewählt oder zufällig. Sie kennen die Redewendung, es verschlug ihn nach da und da. Kennen Sie das? Heute, die jungen Leute kennen das nicht mehr. Die Rede war nicht, es hat, ja, dann hat es mich ins Sudetenland verschlagen. Das ist es. Es hat mich verschlagen. Wieder eine andere Station. Und Jakob träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Ja, nun, was soll's. Jakob träumte. Naja, träumte. Träume sind Schäume. Gewiss. In vielen unserer Träume kommen uns die unsinnigsten Einfälle. Einer merkwürdigen Fantasie. Ich denke manchmal, was für ein Stuss hast du da wieder geträumt? Aber es gibt auch das andere, liebe Gemeinde. Nicht zu schnell über Träume lästern. Träume müssen nicht, aber können auch Signale sein, in denen sich eine sonst tief unterdrückte und verborgene Wahrheit abbildet. Die Psychologie spricht ja sogar von der Sprache der Träume. Träume sprechen unter Umständen tiefe Wahrheiten aus, die ich bei Tagesbewusstsein gar nicht hochkommen lasse. Und deswegen verwundert es nicht, dass in der Bibel immer wieder auch vorkommt, Träume und Visionen zeigen dem Menschen eine sonst unsichtbare, geistvolle, vielleicht sogar geistliche, von Gott kommende Wahrheit. Und was träumt jetzt der Jakob? Wir haben es eben gehört. Eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Leiter dürfen wir uns hier nicht so wie so eine kleine Leichtmetallleiter aus dem Baumarkt vorstellen, mit der wir die Kirschen pflücken. Sondern hier ist gemeint eine breite Treppe, man könnte fast sagen, vom hebräischen Urtext her, eine so etwas so breit, fast wie eine Rampe. Eine rampenartige Aufschüttung. Also keine klapprige Leiter. Und das ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen. Und da ist genau dies passiert, was diese Popgruppe Runners damals vor Jahrzehnten sozusagen ins Unbekannte gerufen hat. Falls es da jemanden gibt, der mich hier unten sieht, dann wird es hier Zeit, meine Nummer zu wählen. Und in diesem Moment wählt Gott die Nummer von Jakob. Nimm dir doch etwas Zeit für mich, heißt es hier. Sag mir, wann ich grünes Licht bekomme. Jetzt macht Gott grünes Licht für Jakob. Schreib mir doch eine Zeile. Nenn einen Treffpunkt. Hier gibt Gott den Treffpunkt. Das ist die Leiter. Und die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Kommunikation, kein Einbahnverkehr, hin und her. Und das sind nicht die Engel der Esoterik. Regt mich immer auf, wenn Menschen von Gott nichts halten, aber diesen Engelkult betreiben. Das ist Heidentum erster Klasse oder schlechtester Güte. Immer wieder begegnen mir Menschen, ja, die Engel. Quatsch mit Soße. Natürlich steht in der Bibel viel von Engeln. Aber wenn die Engel an Gottes Stelle treten, an Jesus Stelle treten, dann ist das finsterstes Heidentum. In Hebräer 1, Vers 14 heißt es, sind die Engel, das ist jetzt die Wahrheit, sind die Engel nicht allesamt dienstbare Diener, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erwerben sollen. Also je und dann benutzt Gott unterschiedliche Engel, ob die Menschengestalt sind oder wie auch immer, auf jeden Fall Kontaktpersonen, Brückenbauer zwischen ihm und uns. Damit es zur Reisebegegnung kommt, das ist heute das Thema, sollten Sie hinterher alles von der Predigt vergessen, vielleicht ist eine Wort Reisebegegnung. Das ist heute das Thema. In Johannes 1, Vers 51 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren sehen über den Menschensohn, über Jesus. Also, der Predigtext ist Altes Testament, alter Bund, erster Bund. Und im Neuen Testament hat sich das in der Person Jesu erfüllt. In Jesus ist der Traum von der Himmelsleiter Wahrheit geworden. Kontaktmöglichkeit für dich und mich mit deinem himmlischen Vater. Und da hat doch der alte Luther recht, wenn er sagt, wer Gott nicht in Christus findet, der findet ihn nimmermehr. Er suche ihn, wo er wolle. Das heißt, du kannst Gott suchen, wo du willst. In Esoterik, in fremden Religionen, in der Natur oder wo auch immer. Du wirst ihn nicht finden. Du findest ihn nur dort, wo Gott gefunden werden will. Und das ist und bleibt in Jesus Christus. Sei nicht klüger als Gott. Habe ich oft auf dem Lande gehört. Bin ein alter Fahrensmann, was Volkes Meinung betrifft. Ja, Herr Pastor, ich renne zwar nicht jeden Sonntag in eine Kirche. Die das gesagt haben, die gehen nie hin. Ne? Ich renne zwar nicht jeden Sonntag in eine Kirche, aber ich gehe immer in die Natur oder bin ich meinem Schöpfer so nah. Erst habe ich immer in Ehrfurcht erstarrt, bis ich merkte, das ist auch nicht die Wahrheit. Wenn ich gottlos bei Steuerndieb in eine Riede gehe, dann komme ich nicht in Krefeld gläubig raus, nur weil ich in der Natur war. Dann wäre es ja einfach, dann würden wir Busse vorladen, würden mit ihnen in Solling fahren, schicken die Leute in den Wald, damit sie ihrem Herrgott so nahe sind. Und in Uslar kommen sie wieder raus und sie preisen und loben den himmlischen Vater. Wenn ich Gott im Herzen, damit mich keiner missversteht, Robert, was gegen die Natur? Nein, wenn ich Gott im Herzen schon habe, dann kann ich ihn auch in der wunderbaren Schöpfung finden und sehen und ihn preisen über das, was er getan hat in der wunderbaren Natur, die wir mit Rechtschöpfung nennen. Nur die Natur als solche bringt uns nicht zu Gott. Vielleicht zu irgendwelchen andächtigen Gefühlen. Das ist aber letztlich Wind vor der Hoftür. Und der Herr stand oben auf der Leiter, auf dieser Rampe und sprach: Ja, was wird Gott dem Jakob zu sagen haben? Jakob hätte erwarten müssen eine Anklage, eine Androhung von Strafgericht, denn Jakob hatte seinen fast erblindeten Vater Isaak am Sterbebett getäuscht und er hatte seinen Bruder Esau um den Erstgeburtssegen betrogen. Ein himmlischer Betrug. Kniend unter der zitternden Segenshand des sterbenden Vaters, um den älteren Bruder auszutricksen und leer ausgehen zu lassen. Und deswegen war ja Jakob auf der Flucht. Er hatte Dreck am Stecken. Quo vadis, wo gehst du hin, Jakob? Und was kommt jetzt von Gott? Ich bin der Herr, das Land, darauf du liegst, will ich dir und dein Nachkommen geben und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und durch dich sollen alle deine Nachkommen und alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, ich will dich nicht verlassen. Kein Strafgericht, sondern wunderbare Generalzusage, ich werde dich nicht verlassen. In Klammern, komme, was wolle, Klammer zu. Das ist hier eine vielfältige Verheißung. Einmal wird ihm versprochen, Reichtum an irdischem Besitz. Zum anderen, was im Orient sehr wichtig war, Nachkommenschaft. Und drittens, jetzt für die Reise und danach, Schutz und Geleit. Das ist Evangelium, gute Nachricht schon im Alten Testament. Der Schuldige empfängt Gnade. Die Gemeinde Jesu ist nicht die Gemeinde der Anständigen und Rechtschaffenden und Vollkommenen, sondern die Gemeinde Jesu ist das Gottesvolk begnadeter Sünder. Und diese alttestamentlichen Verheißungen, die gelten um Jesu Willen allen denen, die die Hand Jesu im Glauben bewusst ergreifen. 2. Korinther 1 sagt Paulus, auf alle Gottesverheißungen, also alle diese Versprechungen, auch schon vom alten Bund her, ist in Jesus das Ja. Das heißt, Jesus setzt sein Siegel drunter, ja, das gilt. Noch einmal Luther. Deswegen konnte Luther so einen schönen Satz sagen wie: Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Ist das nicht schön? Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Reisebegegnung. Wir haben oft Menschen, Josua, als er mit dem Volk Israel nach dem Tod des Mose in das verheißene Land einziehen will. Er wusste nicht, wird es gelingen. Da bekommt er auch eine Reisebegegnung. Und Gott sagt zu ihm, Josua 1, Vers 5, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Oder Paulus, als er gefährdet ist und ich wusste, wie es weitergeht, Apostelgeschichte 18, bekommt eine Reisebegegnung unterwegs auf seiner Missionsreise, eine Reisebegegnung mit Gott. Und Gott sagt zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und die Jünger Jesu, als sie plötzlich alleine dastehen, Jesus ist gekreuzigt, wie wird es weitergehen? Bekommen auch eine Reisebegegnung jetzt für ihre Missionsreise. Und Jesus sagt ihnen, Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht mal. Er legt einen Stein dorthin, den er zum Schlafen gebraucht hatte, als Kopfkissen, ziemlich hart, würde ich sagen. Und den richtet er jetzt auf als Gedenkstein. Und das ist eine Offenbarung doch nicht nur für Jakob, sondern für uns alle. Wir können auf unserer Lebensreise an Stellen kommen, wo wir plötzlich eine Begegnung mit Gott haben und wir hinterher sagen, Gott war doch da, damals oder hier, jetzt. Ich habe es vorher damit überhaupt nicht gerechnet. Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. In dieser Krankheit, wo ich mich so allein fühlte und dann hinterher merkte ich, Gott hat mich durchgetragen, fürwahr, er war an dieser Stätte, als ich da niederlag und ich habe es vorher nicht gewusst. Solche Stätten auf unserer Lebensreise, Reisebegegnung unterwegs mit Gott, aus meinem Dienst hinter Gittern, stehen mir heute noch Menschen vor Augen, die in der Anstalt Reisebegegnungen mit Gott hatten, die dort 10, 15, 20, 25 Jahre hinter Gittern saßen. Das heißt immer, die kommen nach 15 Jahren raus. Dieser Irrtum ist nicht auszurotten. Ich habe dort Leute gehabt, die haben über 30 Jahre gesessen, als ich da war. Aber ich sehe Menschen vor mir, die dort in diesen Jahren auf der Lebensreise, die sie hinter die Wachtürme und Videokameras geführt hat, für Jahrzehnte unter Umständen, die dort zu dieser Begegnung gekommen sind und es so hätten sagen können, ihre Erfahrung, Gott war hier an dieser Stätte, wo ich jetzt gelandet bin, und ich wusste es vorher nicht. Aber jetzt weiß ich es. Und sie sind zu neuen Menschen geworden. Zu neuen Menschen. Die höchste Form von Resozialisierung. Jesus Christus ihr Leben geöffnet haben. Ja, das geschieht bis heute. Wo auch immer. Menschen begegnen Gott da, wo sie ihn vielleicht nie gesucht noch erwartet haben. Und das Schöne ist, Jakob muss jetzt diese Himmelsleiter nicht emporklettern, durch anständig, durch gute Werke, es wieder gut machen, sich wieder neu kräftiger bemühen. Nein, Gott kommt herunter zu ihm. Gott holt den fliehenden Jakob ein und sagt zu ihm, hier bin ich, für dich da. Und das sagt er auch zu dir. Und vielleicht bist du im Moment in einer Lebenssituation auf deiner Lebensreise, wo du dringend eine Reisebegegnung mit Gott brauchst. Vielleicht liegt dein Kopf auch auf hartem Stein. Das heißt, deine Lebensumstände sind im Moment hart. Aber überleg, sei offen dafür. es könnte sein, dass es auch für dich gilt. Gott ist an dieser Stätte und ich habe es vorher nicht gewusst. Und Jakob sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Du, das kann auch in deinem Leben sein. Jetzt, heute, morgen oder vor 10 Jahren war es so und wird wieder sein. Pforte des Himmels, Reisebegegnung. Die Welt Gottes ist normalerweise für uns Menschen verschlossen und unzugänglich. Aber das Reich Gottes, Gott selbst kann in bestimmten Situationen sich auftun und aus dem Himmel auf die Erde kommen. Verborgenes tritt dann ans Licht. Ich will nicht zum Ende kommen, ohne auf einen versteckten Vers im Alten Bund, Alten Testament zu kommen, nämlich in Hiob 33, Vers 29. Da heißt es, und das gilt jetzt auch für dein und mein Leben. Siehe, das tut Gott 2 oder 3 Mal in einem jeden Menschenleben, dass er, jetzt kommt es, was tut Gott 2 oder 3 Mal mindestens, meistens öfters in jedem Menschenleben, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Das heißt, frei übersetzt, Gott gibt jedem Menschen, 2 oder 3 Mal ist jetzt hier gemeint, nicht beliebig oft, aber auch nicht zu wenig, Gelegenheiten, wo dieser Mensch so dicht dran ist, dass er nur einen Schritt tun gehen müsste und er ist bei Gott angekommen. Nur ein Gebet, nur eine Entscheidung, ja, Herr, jetzt. Und diese Sternstunden, diese geistlichen Sternstunden, die sind nicht beliebig, sondern Gott führt uns in seiner Liebe manchmal so dicht zu sich ran, dass er sagt, so, jetzt. Und diese Stunden, die müssen wir wahrnehmen, die kommen nicht beliebig oft in jeder Situation. Das sind die Reisebegegnungen erster Klasse. Vielleicht erinnerst du dich an eine solche Stunde in deinem Leben, wo du gemerkt hast, jetzt. Und du hast Ja gesagt zu ihm. Ja, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob Gott da ist, er ist immer für uns da, oder ob er dir jetzt persönlich nah ist. Das ist eine andere Qualität. Kann x-mal sagen, ja, hinter den Sternen wird ein lieber Vater wohnen. Was habe ich denn davon? Ich krabbele hier unten rum. Da nützt mir der liebe Vater hinter den Sternen überhaupt nichts. Hier in meinem Leben, Reisebegegnung, Pforte des Himmels in unserem Leben. Und dafür haben wir das Gebet, dafür haben wir die Heilige Schrift, kann auch zur Pforte werden. Für viele ist der Weg zu Gott über das Lesen der Bibel gekommen. Ein Wort hat sie getroffen und die Tür war auf. Oder ein Gespräch mit einer Christin, mit einem Christen. Und dieser Mensch sagt mir in Gottes Vollmacht das Evangelium so, dass es mich persönlich trifft. Was keine Predigt geschafft hat, dieses Gespräch war mir Wegweiser zu Jesus. Oder ein Ereignis. Du bist vor einem schweren Unfall in einem Bruchteil von Sekunde gerettet worden. Es wäre dein Ende gewesen. Es ging um Sekundenbruchteile. Und hoffentlich habe ich hinterher nicht gesagt, Schwein gehabt, sondern sage, danke, Herr Jesus, du hast mir das Leben neu geschenkt, von nun an nur mit dir. Und Jakob nahm den Stein zu seinen Häupten gelegt, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf. Er lag so, ist er so, noch sichtbarer, zu einem Steinmal, ein Gedenkstein, ein Denkmal. Das ist der Glaubensschritt. die Selbstverpflichtung, mein Bekenntnis, Jesus, du und ich, wir gehören zusammen. Wir sind uns begegnet auf der Lebensreise. Und auf einer Reise auf Sylt vor vielen Jahren, sehenswert der Friedhof der Heimatlosen in Westerland auf Sylt. Und da steht ein Grabstein, ein Denkmal, wenn man so will, von irgendeiner reichen Frau gestiftet für die Seefahrer, die auf See umgekommen sind. Und da heißt es, es ist ein Spruch des Oberhofpredigers in Berlin, Rudolf Kögel. Wir sind ein Volk vom Strom der Zeit, gespült zum Erdeneiland, voll Unfall und voll Herzeleid, bis heim uns holt der Heiland. Das Vaterhaus ist immer nah, wie wechseln auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Das Vaterhaus ist immer nah, wie wechseln auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Amen.